Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist ein echter Ironman und war damit sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Lieber Thorsten, schön, dass du da bist. Servus.
Ja, hallo Harry, schön, dass ich da sein darf, ja.
Du bist ja oder warst zumindest wirklich im Guinness-Buch der Rekorde. Wegen was warst du da drinnen?
Also ich bin noch immer im Guinness-Buch der Rekorde, ja, weil mein Nachfolger den Eintrag nicht hat löschen lassen. Für einen 5-fach-Ironman, den ich 2018 in der Schweiz gemacht habe. Das heißt, 5 Ironman-Distanzen an 5 Tagen, jeweils Start um 7 Uhr, bis ins Ziel. Die Zeiten werden aufaddiert und den Weltrekord konnte ich damals um 3,5 Stunden unterbieten. Und bis ich dann den Eintrag im Guinness-Buch hatte, verging dann nochmal ungefähr ein Jahr. Das ist die Formalitäten, das ist unglaublich.
Also nochmal zusammenfassend, Ironman heißt für mich 3,2 Kilometer schwimmen.
3,8 Kilometer schwimmen.
180 Kilometer Fahrrad fahren und einen Marathon mit 42 Kilometer.
Ganz genau.
Ja. Und das Ganze jeden Tag einer, 5 Tage lang.
Ganz genau, ja.
Und da war bis dato keiner besser als du.
Richtig.
Wie lange hast du dann gebraucht?
Das waren täglich pauschal 10 Stunden, ziemlich genau, immer 10 Stunden. Und in Summe kam ich dann bei 50 Stunden 14 Minuten raus.
Das ist ja, ja, verrückt. Was machst du hauptberuflich?
Ich bin bei Siemens angestellt. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, bin dort im Logistikumfeld. Und ja, das ist ein guter Ausgleich zum Bürojob, wenn du den ganzen Tag nur sitzen musst.
Aber du musst ja das Ganze auch trainieren.
Ja, ich meine, man fängt ja nicht von heute auf morgen mit solchen Distanzen an. Das Ganze hat 2004, 2005 angefangen und der Körper muss sich auch dran gewöhnen, an die ganzen Trainingsumfänge. Und ja, mittlerweile, glaube ich, habe ich auch eine ganz gute Balance gefunden, das in den Alltag einzubauen. Zum Beispiel in der Mittagspause gehen halt viele in die Kantine, ich gehe dann eine Runde laufen oder vor oder nach der Arbeit. Also in der Regel versuche ich zweimal am Tag am Sport zu machen. Ich sage bewusst nicht Training, ja, sondern einfach mich bewegen. Und das halt über die Jahre hinweg. Und dann baut sich so eine gewisse so ein Grundlevel halt auf, wo man dann solche Sachen dann auch machen kann.
Darüber werden wir heute sprechen. Ich würde ganz von vorne anfangen. Du sagst, du bist 2004 zu diesem Sport gekommen. Wie alt warst du da?
Also gekommen nicht, sondern ich bin geschoben worden von unserem bekannten Michi Plendl. Und ich war da 27 schon, ja.
Mit 27, also für alle, die jetzt sagen, wer ist denn der Michi Plendl? Der Michi Plendl ist der Gatte von unserer Heilpraktikerin im Podcast, von der Susi Neretter. Und über den bist du wirklich zu diesem Sport gekommen mit 27?
Ja, wir waren ein Studienkollege von mir, wir haben uns super verstanden und er hatte mal so gewisse Ideen, wie 2003 mal einen Halbmarathon zu laufen und dann, ja okay, mache ich mit, dann 2004 einen Marathon zu laufen und dann kam er eben an, ja, wir müssen einmal im Leben einen Ironman machen. Ich hatte dann gefragt, was Ironman oder Triathlon überhaupt ist. Dann meinte, ja, schwimmen, Radfahren, laufen, abgewunken, nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen.
Vergiss es, ja. Mit 27 konntest du noch nicht schwimmen?
Ja, also nicht Kraul, sondern ich konnte tatsächlich nicht schwimmen, ja. Und ja, nach 4 Cocktails hatte ich dann gesagt, okay, ja, machen wir. Und dann bin ich die Woche drauf in den Schwimmkurs gegangen.
Ach, hast du das Seepferdchen mit 27 gemacht?
Ich habe tatsächlich kein Seepferdchen. Ja, aber ich habe ja wirklich dann einen Trainer genommen, einen Personal Trainer, den ich vom Sportverein kannte. Und der hat mir dann Schwimmen beigebracht. Und im Januar 2005 konnte ich meine erste Bahn schwimmen.
Also von diesen drei Dingen, Laufen, Radfahren und Schwimmen, ist Schwimmen dann dein Schwächstes? Oder machst du mittlerweile alles gleich gerne?
Ich bin jetzt, glaube ich, kein schlechter Schwimmer, aber wenn du so spät anfängst mit Schwimmen, das Wassergefühl und das bekommst du nicht mehr. Ne? Ich mache dann viel über Kraft und weniger über Technik. Ja. Aber macht mir auch Spaß. Ja, ja. Wobei Radfahren nach wie vor das ist, was manchmal am meisten Spaß macht. Ja.
Mit 27 denken viele Fußballer ja schon an die Rente. Mittlerweile bist du 46 und von Aufhören noch keine Spur.
Nee, auf gar keinen Fall. das macht so viel Spaß und solange der Körper mitmacht, ich habe keinerlei Beschwerden, keine Zipperleins, nichts. Solange sich das mit Familie, mit Beruf vereinbaren lässt, ist mein Plan auch mit 70 noch, mit 80 noch weiterzumachen.
Bist du dann bei diesen Ironmans einer der Älteren oder ist das so ein Sport, wo man sagt, jawohl, also wo andere beim Fußball aufhören, geht's mit dem Ironman erst an?
Also tatsächlich ist jetzt mit 45, 46 bist du genau in der Mitte etwa, ja. So das typische Ironman-Alter ist Mitte 40. Mit 27 war ich dann tatsächlich einer der Jüngeren. Und du hast ja auch mittlerweile 80, 85-Jährige, die immer noch Ironman-Distanzen hinlegen.
Ich habe mal gehört, Hawaii ist immer das Ziel eines jeden, der Triathlon macht. War es bei dir auch dein Ziel oder warst du da schon mal?
Beides, ja. Als mich da der Michi überzeugt hat, dass wir das machen, da fand gerade Ironman Hawaii statt im Oktober 2004. Das war das erste Mal, dass ich davon überhaupt gehört habe. Und damals hat der Norman Stadler, ein Deutscher, gewonnen. Und ich saß da, also wirklich mit Tränen in den Augen. Ja. Ich war so berührt und da wollte ich auch hin. Da wollte ich hin. Ich wusste, ich kann nicht schwimmen, ich habe kein Fahrrad, laufen war okay. Das war so weit weg, ja, aber da wollte ich hin, das war mein Ziel.
Wie lange hast du dann von 2004 gebraucht, bis dass du dann nach Hawaii gehen konntest?
Also 2005 hatte ich dann gleich meinen ersten Ironman gemacht in der Schweiz. 2007 hatte ich mich in Florida dann bereits qualifiziert. Das ging sehr steil, sehr schnell nach oben.
Ach, da kann nicht jeder mitmachen, da muss man bestimmte Zeiten.
Also ja, es gibt mittlerweile, ich glaube, 26 Ironman-Veranstaltungen weltweit. Und je nach Altersklasse sind immer 5 Jahresabstände, gibt es eine gewisse Anzahl von Slots. Und in Florida musste ich unter die besten 6 kommen. Ich war 5. und habe dann somit den Anspruch auf einen Slot. Dann zahlst du, damals waren es $600 oder sowas, ja, überweist du und dann hast du einen Slot für den Ironman Hawaii.
Und wie viel dürfen da mitlaufen dann?
Also damals war das Ganze noch kleiner, das waren 1500 Athleten, zuzüglich die Profis. Mittlerweile ist das Ganze ja kommerziell so aufgebläht, das sind ja 4500, glaube ich, oder noch mehr, die da mitmachen, ja.
Also das heißt, ich mache bei einem regulären Ironman mit, wie zum Beispiel der Challenge in Rot.
Das ist kein Ironman, da kannst du dich nicht qualifizieren. Also in Frankfurt kannst du dich qualifizieren, das muss unter dem Logo Ironman laufen.
Ach so, das heißt, du hast dich in Frankfurt eingetragen und hast gesagt, Leute, ich möchte da einfach mal mitmachen und mein Glück versuchen, da dürfte ich jetzt auch hingehen und mal mitmachen.
Richtig, du überweist dann, ich weiß nicht, 600 € Anmelde- oder Startgebühr und dann kannst du da mitmachen.
Hast du da schon mal dann Geld gewonnen? Bekommt der Sieger dann Geld oder ist das einfach so für einen tollen Nachmittag oder Tag so als Spaß mal 600 Flocken zu bezahlen?
Also es, bei den Ironman-Veranstaltungen oder Challenge-Veranstaltungen, also generell bei den Sportveranstaltungen fließt eigentlich kein Geld für die Altersklassen, nur für die Athleten, nur für die Profis, die bekommen dann Geld, die müssen davon leben. Und im Ultra-Bereich habe ich tatsächlich schon Preisgelder gewonnen. Ich muss aber zugeben, ich bin kein Fan davon. Ich mache das nicht, um jetzt Geld zu gewinnen. Geld verdirbt den Charakter. Ich muss es zum Glück nicht haben.
Was verstehst du unter Ultra?
Alles, was über die normale, halt über die gängigen Distanzen hinausgeht. Ein Marathon hat 42 Kilometer. Jeder Lauf, der mehr als 42 Kilometer hat, könnte man als Ultra bezeichnen. Ja? Also typischerweise 50 Kilometer plus. Und im Triathlon-Bereich, die Ultradistanz ist eigentlich die Ironman-Distanz, aber es gibt nach oben hin keine Grenzen, es gibt mehrfach Ironman-Distanzen oder einfach noch längere Distanzen. Dass du beim Double zum Beispiel die doppelte Schwimm-, Rad- und Laufstrecke am Stück absolvierst, ja.
Ach, das hast du auch schon gemacht?
Das habe ich auch schon gemacht, ja.
Also an einem Tag?
Also 7,6 Kilometer Schwimmen, 360 Rad und 2 Marathons laufen.
Am Stück?
Am Stück.
Wie lange brauchst du da?
Es gibt wie bei anderen Wettkämpfen auch Cut-Off-Zeiten. Das heißt, du hast pauschal 36 bis 40 Stunden Zeit. Ich habe es jetzt in 21 Stunden gemacht, ja.
Wenn du danach dann durch die Ziellinie läufst, da fällt man doch um und möchte nur noch schlafen.
Nee, so schlimm ist es gar nicht. Im Vergleich zu den kürzeren Distanzen ist auch die Intensität wesentlich niedriger. Das heißt, wenn du mit dem Schlafentzug, weil du durch die Nacht durchläufst, klarkommst, du könntest dich auch hinlegen und schlafen, 2-3 Stunden. Ich habe es jetzt ohne Schlaf gemacht. Wenn du da ganz gut zurechtkommst, kommst du eigentlich ins Ziel und klar, dir tut alles weh, die Muskeln tun weh, aber es ist jetzt nicht schlimmer als bei kürzeren Distanzen, ja.
Also bist du da jemand, der sagt, oh, nächster Tag wird dann nur im Bett verbracht und irgendwie mal schauen, dass ich vielleicht zu einer Massage laufen kann? Oder stehst du da am nächsten Tag auf und sagst, jawohl, was machen wir heute?
So dazwischen, würde ich sagen, ja. Also ich bin tatsächlich dann nicht komplett für eine Woche ausgenockt. Mir geht's meist dann am nächsten Tag sehr gut. Ich erhole mich sehr schnell. Wo es ein bisschen schwieriger wird, wenn ich dann mit meiner Tochter ins Trampolin sollte oder so, da lasse ich meinen einen Tag aus. Aber ansonsten, Treppensteigen tut ein bisschen weh, aber es ist in Summe überschaubar, ja.
Wenn du jetzt so einen Ultra-Ironman machst, wie lange trainierst du da im Vorfeld oder ist da ein bestimmtes Trainingsplan? Läuft man den eine Woche vorher mal komplett und übt den schon, dass man da durchkommt?
Jetzt bin ich ein bisschen Wortklauberei. Ich trainiere gar nicht. Ich habe keinen Trainingsplan, nichts oder nicht mehr. Ich bewege mich einfach. Ich mache Sport und diese Ultradistanzen kannst du auch nicht wirklich trainieren. Das ist viel über Erfahrung. Du weißt, wie sich eine normale Langdistanz anfühlt. Du bist mal 200 Kilometer, mal 250 Kilometer Rad gefahren. Du weißt, wie sich das anfühlt. Dann machst du mal einen Double, dann weißt du, was Ernährung angeht. Es ist viel über Erfahrung einfach, ne?
Also du bist da im Vorfeld nicht irgendwie schon mal diese komplette Distanz geschwommen, gelaufen und Rad gefahren, sage ich jetzt mal, sondern du machst deinen Sport und an dem Tag sagst du so, und jetzt schauen wir mal, wie wir da hinkommen und wie wir da durchkommen.
Im Prinzip ja. Vor meinem ersten Double bin ich tatsächlich mal 9 Kilometer geschwommen. Um einmal den Haken dran zu haben. Radfahren war ich vorher schon länger, aber gelaufen bin ich tatsächlich an dem Veranstaltungstag das erste Mal in meinem Leben einen doppelten Marathon, ja.
Wenn du da am Start stehst, wo die ganzen anderen mitstehen, so eine Minute bevor das Startsignal kommt, welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf?
Bei Ultraveranstaltungen freue ich mich drauf, weil der Teilnehmerkreis ist begrenzt und es ist sehr überschaubar. Da gibt es kein Hauen und Stechen. Man schwimmt einfach los. Es wird vorher eine Reihenfolge ausgemacht und das ist wirklich sehr entspannt. Da habe ich keine großen Gedanken. Bei Rot, da starte ich dieses Jahr, bist du mitten im Getümmel und da wünsche ich mir dann einfach nur, dass es schon vorbei ist, ja. Das ist die Minute vorher. Da ist die Anspannung groß. 10 Minuten vorher gehe ich mal darauf ein. Ich bin jemand, ich sondere mich dann ganz gerne ab von allen anderen. Ich habe dann meine Kopfhörer mit Musik. Das sind bestimmte Lieder, die ich dann immer nur da höre. Ich möchte mit niemandem reden. Das wissen meine Betreuer oder die um mich herum auch. Die lassen mich dann auch in Frieden. Dann höre ich mir die Musik an und komme sozusagen in Stimmung und bin dann eigentlich sehr fokussiert.
Was ist das für ein Lied? AC/DC, Highway to Hell oder
Nee,
was?
nee. Witzigerweise von Madonna 2 Lieder.
Echt?
Ja.
Like a Prayer.
Ganz genau.
Nee, tatsächlich.
Ja, das ist eins davon. Und von Sash Adalante höre ich noch ganz gerne. Und von, also Child in Time von Deep Purple. So in die Richtung. Also Lieder, die ich sonst wenig höre, aber ich habe mit jedem Lied verbinde ich irgendwie was Positives und es hat funktioniert bisher vor einem Wettkampf, dass ich dann wirklich dann fokussiert bin.
Du sprichst gerade, dass da deine Trainer und Betreuer dabei sind, die musst du auch bezahlen.
Ja, bei den allerersten Events war es so, dass ich also gefragt habe, wer da mitkommen kann. Ich meine, die meisten müssen ja auch arbeiten, extra Urlaub nehmen. Ich halte dann die Unterkunft, Essen, Benzin, ich halte das alles frei. Jetzt zusätzlich noch Geld habe ich bisher nicht gezahlt, weil die meisten sehr gerne mitkommen und sich eigentlich sogar hinterher bei mir bedanken, dass sie dabei sein durften, um mal irgendwie aus diesem Alltag herauszukommen und mal eine komplett andere Welt kennenzulernen. Und mittlerweile habe ich jetzt ein festes Betreuerteam und das funktioniert hervorragend. Da ist ein Physio dabei. Wir kennen uns einfach so gut, ich kann mich da fallen lassen. Auch wenn du denkst, bei einem Triple, bei einem Fünffach Ironman, man kann irgendwann nicht mehr denken. Das übernehmen die für mich. Ich kann mich da, ich weiß, ich bin da in guten Händen und das ist ganz wichtig.
Was war das Krasseste, was du bis dato gemacht hast?
Das war eindeutig Race Around Austria. Einmal rund um Österreich, 2200 Kilometer nonstop.
Man steigt aufs Rad und dann fährt man?
Also man hat, die Strecke ist vorgegeben, einmal am Rande Österreichs entlang. Man nimmt alle Pässe mit, 17 Pässe, Großglockner, Kühtai, alles Mögliche. Die Strecke hat 2200 Kilometer, du hast 5,5 Tage Zeit, um wieder ins Ziel zu kommen. Das heißt, mit Schlafen ist wenig. Du fährst Tag und Nacht. Ich hatte 3 Versuche gebraucht, um da durchzukommen. Ich hatte 3-mal das Pech mit wahnsinnig schlechtem Wetter, mit Schnee, Dauerregen, Hagel. Bedingungen waren extrem, die Strecke ist extrem, das ganze Rennen ist extrem. Das war bisher das härteste, was ich gemacht habe.
Diese 2200 Kilometer, wie lange hast du dafür gebraucht?
Also beim 3. Mal, als ich durchkam, 4 Tage, 9 Stunden.
Und wie viel hast du in diesen 4 Tagen und 9 Stunden geschlafen?
Ja, rat mal.
Ja, also 4 Tage, 9 Stunden, lass mal rechnen. Das sind rund 100 Stunden. Boah, ich denke schon so 16.
Also es waren in Summe 5 mal 20 Minuten, die ich geschlafen habe. 1 Stunde 40 in Summe.
Wo hast du da geschlafen? Hast du dann einfach dein Fahrrad hingestellt und hast dich am Boden gelegt oder was?
Ja, tatsächlich, ja, so in der Art. Da es aber geregnet hat, war das mit dem Boden keine gute Idee. Ich habe angehalten, bin ins Auto eingestiegen. Ich hatte 2 Begleitfahrzeuge dabei. Eins, was dauerhaft hinter mir war. Und ein zweites, also ich hatte ein Team mit, also 4-Personen-Team. 2 Personen pro Auto. Ein Team hat sich immer ausgeruht. Die haben irgendwo geschlafen. Das andere Team hat mich permanent verfolgt oder begleitet. Das war Vorschrift. Und ich habe dann angehalten, bin ins Auto eingestiegen, 20 Minuten war Ruhe, ich habe kurz geschlafen, die haben mich wach gemacht und weiter ging's.
Aber geht es dann, du steigst in das Auto ein, dann ist er noch voller Adrenalin, kann man da gleich schlafen?
Du schläfst sehr schnell ein. Im allerersten Jahr hatte ich versucht, mit Schlafzeiten, mit festen Schlafzeiten zu planen. Da hatte ich Unterkünfte gebucht, wo dann das Team und ich gleichzeitig hätten schlafen sollen. Das hat nicht funktioniert, weil... Ich weiß noch, den einen Pass hoch, da musste ich dann schlafen. Ich war aber hellwach, ja. Also es hat nicht funktioniert. Dann im zweiten Jahr hatten wir versucht, mit kleinen so Klappzelten, dass wir uns dann halt einfach hinlegen konnten. Hat auch nicht funktioniert, weil es auch da geregnet hat. Die waren durchweicht. Und im dritten Jahr hat man gesagt, okay, einfach hinten ins Auto rein. Und eben, wenn ich dann merke, ich werde jetzt müde, also meist so bei Sonnenaufgang, war bei mir immer so ein Tiefpunkt, dann hin. Und dann schläfst du wirklich innerhalb von Sekunden ein und wirst dann halt irgendwann unsanft geweckt.
Wann ist dieses Race Around Austria immer?
Das ist immer im August.
Und also im Dunkeln total kalt, wenn du da die Berge hochfährst und am Tag total warm. Hast du eine Jacke dabei und Anziehsachen und so?
Also im Prinzip, also warm war es leider nicht, weil wir wirklich nur Regen hatten. Aber du fährst los und im Fahrzeug hinter dir habe ich so eine Stange quer montiert. Da waren dann verschiedene Jacken, Trikots und sonstiges aufgehangen. Und wann immer ein Wechsel, wenn es mir kalt wurde, dann hatte ich kurz mein Team Bescheid gegeben. Ich brauche die, keine Ahnung, gelbe Jacke. Die haben es gereicht und habe ich dann angezogen. Oder wir haben kurz angehalten und ich habe einen kompletten Wechsel gemacht. Aber im Prinzip, ich bin immer gefahren. Ja. Und das Team hinter mir hat alles gemacht, was Bekleidung angeht, was Essen, Trinken angeht. Ich habe kurz gewunken, habe dann gesagt, ich möchte dies und jenes zu trinken haben. Die fahren neben mir. Ich nehme mir das beim Fahren, nehme mir das Getränk, gebe die leere Flasche zurück und weiter geht's.
Essen? Fragezeichen.
Essen ist einer meiner Schwachpunkte. Ich mag so Riegelzeugs, mag ich nicht, ja. Die hatten mir dann auch mal vom McDonald's mal einen Burger in die Hand gedrückt oder ein Stück Pizza, ja. Aber ich habe tatsächlich sehr wenig gegessen. Ich habe es versucht, über Trinken wettzumachen mit Kohlenhydratgetränk oder Cola. Aber kannst dir vorstellen, in den 4,5 Tagen verbrauchst du rund 100.000 Kalorien.
Das kannst du gar nicht essen alles.
Das macht der Magen auch gar nicht mit. Also man kann seinen Körper da in 4,5 Tagen wirklich herunterwirtschaften. Ich habe keine Waage zu Hause, aber ich denke mal, ich habe 4 Kilo Fett oder so verloren, ja, in den 4 Tagen.
Gesund ist ja das nicht, oder?
Das ist nicht gesund, das kann man so sagen, ja.
Über 2000 Kilometer auf 4 Tagen. Noch eine Frage, ich meine, schlafen das eine, aber wie oft warst du da groß in dieser Zeit?
Gute Frage, einmal Und wenn wir schon bei dem Thema sind, am Tag, nachdem ich ins Ziel gekommen bin, musste ich morgens. Und das war einer der heftigsten Schmerzen, die ich je in meinem Leben hatte. Das Echt? War ja, kannst du dir vorstellen, das war einfach steinhart. Das war steinhart, da ist nichts rausgekommen. Da kannst du pressen, was du willst. Ich stelle mir so eine Geburt vor, ja, wenn da der Kopf kommt, ja. Also das war echt unangenehm, ja.
Und pinkeln? Steigst du da ab oder sagst du, lass laufen das Zeug?
Da steige ich ab. Da steige ich kurz ab, pinkel im Busch rein, steig auf und fahr weiter, ja.
Wie viele Verrückte, sorry für den Ausdruck, fahren da mit?
Also es hält sich in Grenzen. Das sind so 25 bis 30, die diese ganz lange Tour fahren. Und im Schnitt schafft die Hälfte etwa nicht.
Und die Straßen praktisch ist so wie ein Konvoi. Vorne steht ein Fahrzeug und ganz hinten ist ein Fahrzeug. Und da mitten in der Mitte fahren dann die 25 Radfahrer. Oder ist da normaler Berufsverkehr auf diesen Straßen?
Das ist normaler Berufsverkehr. Du startest in St. Georgen. Alle 2 Minuten startet ein weiterer Fahrer. Und Pflicht ist, dass dein Betreuungsfahrzeug tagsüber in deiner Nähe sein muss. Und nachts immer direkt hinter dir. Auch mit Beleuchtung und diversen Aufschriften versehen. Das heißt, nachts fährst du im Scheinwerferkegel vom Betreuungsfahrzeug und tagsüber kannst du auch mal ein Stück alleine fahren.
Aber mal ehrlich, da kann man doch auch beschummeln, dass man sagt, hey, ich schlafe jetzt schnell, schmeiß das Fahrrad schnell hinten rein und da fahren wir schnell 20 Kilometer so.
Könnte man machen, aber die Fahrer, die das tun, die tun es, weil sie es tun möchten.
Welchen Platz hast du da gemacht?
Da war ich Fünfter. Wobei, um ehrlich zu sein, mir war das vollkommen egal. Ich wollte nur ins Ziel kommen.
Du hast 3 Anläufe gebraucht. Warum 3, wenn es beim 3. Anlauf auch geregnet hat?
Beim 1. Anlauf 2005, muss ich zugeben, war ich schlecht vorbereitet. Ich hatte in der Arbeit noch viel zu tun. Wir sind losgefahren. Ich hatte nicht auf Wetter geschaut. Ich hatte nur Sommerklamotten dabei. Ich hatte vom Team, hat ganz kurzfristig ein komplettes Team abgesagt. Ich musste dann noch versuchen, Ersatz zu finden. Und das hat von Anfang an nicht funktioniert. Ich hatte einen Infekt, den habe ich ignoriert. Das war auch nicht gut. Am ersten Tag, als wir losgefahren sind, war es noch heiß. Das kam mir entgegen. Dann kam der Regen und ich hatte keine Klamotten. Dann gab es noch einen Ausfall von einem weiteren Team. Also witzigerweise der Michi, ja, um wieder auf ihn zu sprechen zu kommen, da hat das Auto dann versagt. Da musste dann jemand anders einspringen. Also da war im Hintergrund wahnsinnig viel, was einfach nicht gepasst hat. Und letztlich, als dann der Regen kam und die Kälte, habe ich Knieschmerzen bekommen. Und beim letzten Pass, musste ich dann auch passen. Ich wusste nicht, ob diese Knieschmerzen einen dauerhaften Schaden hinterlassen oder ob das vorübergehend ist. Und ich bin dann rechts rangefahren und habe dann wirklich unter Tränen nach 1700 Kilometer aufgegeben.
Aber hättest nicht sagen können, hey, ich schieb das Fahrrad jetzt den letzten Pass da hoch.
Ich war schon drüber über den Pass, ja.
Ja, aber da musst du ja nur noch sitzen und bremsen. Und runterfahren.
Ja, ich habe noch 450 Kilometer vor mir.
Ah, okay.
Und bei Dauerregen und es war kalt und ich bin dann einbeinig gefahren, weil ich einfach nicht mehr treten konnte. Die Schmerzen waren wirklich groß. Es ging in dem Moment dann nicht mehr.
Ja. Wenn man da das erste Mal aufgibt, das ist doch, dieses Gefühl ist doch Hölle, oder?
Ja, deswegen, wenn ich einen Vortrag halte im Radio, muss ich an der Stelle auch mal weinen. Ich muss mich jetzt gerade auch zusammenreißen.
Ist hart. Was war das zweite Mal?
Das zweite Mal waren wieder schlechte Bedingungen und auf der Abfahrt von Geschriebenstein, das war so eine kleine Anhöhe auf 800 Meter, bin ich bergab gefahren in der Nacht und dann hat es einen Schlag getan. Ich habe das in dem Moment nicht mitbekommen, was war, aber es hat mich ein Reh abgeräumt. Also ich bin mit 50 km/h bergab gefahren und ich weiß noch ganz genau, ich war im Gedanken, ob ich meine erste Schlafpause vor oder nach Sopot, das ist der erste große Anstieg, machen soll. Und dann gab es einen Schlag, ich lag auf dem Boden und habe das Bewusstsein verloren. Vor kurzem, das weiß ich noch, bin dann wieder zu mir gekommen. Dann war mein Team um mich herum, am Krankenwagen kam. Wir sind ins Krankenhaus gefahren. Und dann habe ich erst auf dem Weg ins Krankenhaus erfahren, okay, es war ein Reh. Das Rad lag irgendwo im Busch.
Du weißt nicht mehr, dass es ein Reh war. Es hat nur einen Schlag gemacht und du lagst am Boden.
Ich lag am Boden,
bei 50 km/h. Was ist dir passiert?
Ich bin Makomar-Patient. Also das heißt, ich muss blutgerinnungshemmende Medikamente nehmen, ich habe einen Gendefekt und das konnte ich dem Arzt im Krankenwagen noch sagen, der ist dann sehr schnell nervös geworden wegen inneren Verletzungen. Ich bin dann geröntgt worden und es war 4:30 Uhr morgens oder so, da kam dann der Arzt rein mit dem Röntgenbild, hat gemeint, ja, okay, ich habe wohl Glück gehabt, nur Schlüsselbeinbruch. Und dann habe ich ihn angeschaut und gemeint, ja, ob ich weiterfahren kann. Hat er gegrinst, gemeint, wie weiterfahren, was ich überhaupt gemacht habe. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich da gerade bei den Rennen bin. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und meinte, nee, Sie können jetzt nicht weiterfahren. Sie müssen jetzt hier bleiben. Und kleiner Exkurs, dieser behandelnde Arzt ist jetzt ein sehr, sehr guter Freund. Und er war im dritten Jahr, war er dabei. Und ich glaube, er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir im dritten Jahr durchgekommen sind. Ja.
Ist ein Österreicher.
Ist ein Österreicher, ja. Der kommt aus Graz und arbeitet da in Oberwart im Krankenhaus. Super Typ, selbst Triathlet. Und also Diagnose war erst Schlüsselbeinbruch. Ich hätte dann nach Hause gehen dürfen. Dann hatten sie noch einmal eine Untersuchung gemacht, bevor ich gehe. Da ist festgestellt worden, dass ich einen Pneumothorax habe. Also sprich eine Art Schlitz in der Lunge. Und er meint, ja, ich möchte nach Hause. Nein, ich gehe jetzt nicht nach Hause. Ich werde nicht lebend nach Hause kommen. Ja, das muss jetzt operiert werden.
Aufgrund des Unfalls.
Ja, dann lag ich eine Woche im Krankenhaus, bis dann dieser Pneumothorax verheilt war. Und als ich dann in Nürnberg zu Hause war, hatte ich mich dann nochmal untersuchen lassen. Und dort bin ich dann nochmal geröntgt worden, da ist dann noch festgestellt worden, den Beckenringbruch hatte ich auch noch. Zu guter Letzt ist mir dann auf der Terrasse außen auch noch ein Zahn rausgefallen.
Super.
Ja. Achso, ja, und 4 Rippenbrüche hatte ich noch.
Also wenn es kommt, dann kommt es dicke. Wie lange bist du da ausgefallen, bis das Ganze wieder zusammengewachsen ist?
Ich durfte witzigerweise direkt nach der Schlüsselbein-OP, hatte ich eine Bandage bekommen. Und ich habe den Oberarzt gefragt, ob ich meinen Arm nicht bewegen darf. Ja, und der, ja, doch, eigentlich schon. Und ich meine, ja, wieso ich da diese Bandage bekomme? Naja, das hat jeder. Und nach 3 Monaten machen wir dann Reha. Ich habe dann gefragt, was ist es, wenn ich die Bandage jetzt ablege und mich bewege? Und er hat gemeint, ja, das ist eigentlich ganz gut. Dann baut die Muskulatur nicht ab. Also sprich, ich habe die Bandage abgelegt und habe mich bewegt. Dann habe ich ihn gefragt, wie es mit Radfahren aussieht, ob hier was passieren kann. Ist er dann mit Platten dann gefestigt worden. Aber naja, nee, eigentlich kann da auch nichts passieren.
Ja, aber du hattest ja noch einen Rippenbruch und noch das also da fährt doch kein normaler Mensch Rad.
Ja, das Beckenringbruch war dann tatsächlich auch das Element, was mich eingeschränkt hat. Aber 4 Wochen später beim Röntgenbild hat der Arzt gemeint, also aus medizinischer Sicht ist es verheilt. Ich kann theoretisch alles wieder machen. Und da habe ich dann angefangen, nach drei, vier Wochen, das erste Mal wieder 1 Kilometer zu laufen unter Schmerzen. Dann einen Tag Pause, dann nächsten Tag bin ich 2 Kilometer gelaufen und weitere 3 Wochen später bin ich in einen Marathon gelaufen.
Und dann hast du gesagt, und im darauffolgenden Jahr gehe ich da wieder hin.
Ja.
Jeder normale Mensch sagt doch, hey, nee, das erste Mal der Kack, das zweite Mal dann das Reh, das hat nicht sollen sein. Diese Challenge, die kann mich jetzt mal.
Ja, meine Frau hat mich im Krankenhaus in Österreich besucht, die kam rein und hat den Kopf geschüttelt. Also ihr war klar, nee, du machst das jetzt nicht nochmal. Und ich habe dann doch ein drittes Mal, ein letztes Mal, ich kann das, ich weiß, dass ich es kann, ich möchte es noch einmal versuchen, ein letztes Mal. Wenn es dann wirklich wieder nicht klappt, dann soll es nicht sein. Allerdings muss ich zugeben, der Weg dorthin war dann durchaus beschwerlich. Ja. Ich habe mich dann von den ganzen Sachen ganz gut erholt und konnte dann eigentlich so ab Dezember wieder normal Sport machen, auch schmerzfrei, also eigentlich schon vorher. Und hatte dann einen weiteren Radsturz im März. Da hat mich eine nette 81-jährige Dame hat mir die Vorfahrt genommen. Da ich zu dem Zeitpunkt wegen Rippenbrüche nicht schwimmen und laufen konnte, habe ich mich nur aufs Radfahren konzentriert, was eigentlich zur Folge hatte, dass ich über die nächsten Wochen eine unglaublich gute Radform aufgebaut habe. Und ich war dann mit 2 Platten links und rechts, an den Schlüsselbeinen war ich dann in Österreich am Start. Und wir haben es dann ein drittes Mal einen Angriff genommen, ja.
Sagte deine Frau nicht, hey, bleib doch mal auf der Couch und schau eine Serie?
Ne, wir haben keinen Fernseher, von daher kommen wir.
Echt? Ohne? Und
deine doch, mittlerweile haben wir einen Fernseher, aber keinen Anschluss.
Das hört sich wahnsinnig getrieben an.
Also wir, ja, du hast recht. Ich denke, das ist eine große Leidenschaft. Mir macht Bewegung Spaß. Das in Österreich, das ist Race Around Austria, da war ich getrieben. Ich wusste, dass ich es kann und ich wollte das zu Ende bringen. Da war ich wirklich der Getriebene. In dem Jahr, als ich es geschafft habe, habe ich dann auch gelernt, was es heißt, Race Around Austria zu fahren. Du musst bis in den Haarwinkeln, du musst alles auspacken, was du hast. Ein Team haben, was dich absolut supportet, um das Rennen ins Ziel zu bringen. Dahin zu gehen und wie im ersten Jahr mal schauen, wie weit ich komme, dann brauchst du gar nicht starten.
Du hast es nur einmal gemacht, gefinisht und dann nie wieder?
Dann nie wieder, ja.
Hättest du noch mal Lust drauf?
Nein. Die Erinnerungen, witzigerweise, ich war letzte Woche im Zelt am See und Mittersill und da bin ich auch entlang gefahren und das sind sehr viele Erinnerungen. Und ich kann die Erinnerungen nicht einschätzen. Bei Hawaii habe ich nur positive Sachen, das war unglaublich schön. Jetzt bei diesem Race Around Austria, das war so extrem. Ich hatte mit Schlafentzug, ich hatte Halluzinationen, ich hatte viele...
Fahrrad, Halluzinationen.
Ja, Sekundenschlaf, kann ich gleich noch erzählen. Aber diese Emotionen, die ich damit verbinde, ich glaube, ich kann es nicht nochmal fahren.
Ja, aber ist ja hochgefährlich, Sekundenschlaf beim Fahrradfahren.
Das kam alles hinterher. Vielleicht kennen viele das Gefühl, eine Nacht mal durchgezecht zu haben, ohne Schlaf, dann am nächsten Morgen, wenn man dann Richtung Bett wandert, so alles ist so ein bisschen diesig, ja. Eine zweite Nacht nicht geschlafen, da ist dann tatsächlich so, man verliert so dieses dreidimensionale Sehen, ja. Ich schaue nach vorne, aber ich kann die Distanzen nicht mehr einschätzen. Und durch dieses monotone Fahren beginnt man dann auch von nach drei Nächten dann Dinge zu sehen, zu hören, die nicht da sind. Ja. Ein Beispiel, ich hatte mir für den Glockner hatte ich mir ein Lied zurechtgelegt. Child in Time, ja, was ich gerade schon erwähnt habe, dauert 12 Minuten. Wenn ich es mir 10-mal anhöre am Stück, dann müsste ich oben sein. Ja. Und das war so mein Lied. Und Silvretta bin ich dann gefahren, da hat es dann ganz oben angefangen zu schneien. Und ich habe von Weiden habe ich eine Band gesehen, dachte ich, ja, fantastisch, ja, da spielt eine Band, ja, meine Musik. Als ich vorbeigefahren bin, waren es halt zwei Büsche, aber ich habe die Musik immer noch gehört. Da habe ich gedacht, ich habe vielleicht noch meinen Kopfhörer an. Ich habe dann geschaut, nee, der ist aus, mein Handy war auch aus. Ich habe es dann irgendwann akzeptiert, mein Kopf gaukelt mir das vor und obwohl nichts da ist, ne. Und auch viele Dinge, so eine Mülltonne habe ich dann häufig als, ich habe viele Sachen als Menschen interpretiert, ja, obwohl da gar keine waren. Und das musst du dann einfach so hinnehmen. Was dann, oder Galdospass hoch, zwei Radfahrer waren vor mir und haben sich unterhalten. Und die sind da wie so Maschinennadeln sind die da hochgefahren, ja. Und das hat mich tierisch aufgeregt, ich wollte mal eine Ruhe haben, ne. Und die waren genauso schnell wie ich. Und als wir dann oben waren, habe ich dann angehalten und auf einmal waren die beiden weg, ja. Irgendwann habe ich dann, hinterher habe ich dann festgestellt, das war einfach der Lichtkegel, das war ich selbst, ja. Der Lichtkegel links und rechts und ich habe dann praktisch zwei Schatten gesehen und habe selbst ein Gespräch geführt, ja. Das ist mir alles dann erst in den Wochen hinterher klar geworden. Die schlimmsten Halluzinationen über die waren dann am vierten Tag, dann tut sich eine ganz neue Welt auf. Ich habe dann auch zum Glück erst alles hinterher nachrecherchiert und gelesen, ist tatsächlich häufig so bei Schlafentzug, dass so nach vier Nächten tut sich eine Welt auf. Und man kann sich so vorstellen, man weiß, dass man halluziniert. Man ist in einer anderen Welt, aber man hat den Bezug zur Realität, verliert man. Also sprich, ich habe zum Beispiel meine eigene Todesanzeige gelesen. Da stand in den Nachrichten, wegen Dehydrierung bei Extremrennen gestorben. Hinterher, es hat lang gebraucht, das aufzuarbeiten, ist mir klar geworden, ich hatte Eiweißmangel und sobald ich was getrunken hatte, musste ich sofort pullern. Ja? Ich musste an die Seite ran und okay. Wasser lassen. Und ich glaube, es war ein Signal von meinem Körper, ich trinke zu wenig. Ja? Es war nicht der Fall, ich hatte einen Arzt dabei, der hat das alles ein bisschen mitprotokolliert. Aber das waren dann so Sachen, die dein Körper dir zeigt. Und dann, wenn du monoton fährst, dann tauchst du wieder in irgendeine Welt ab. Du weißt aber nicht mehr, was ist die reale Welt hier. Sobald ich stehen geblieben bin, war ich wieder ganz normal, ja. Da war nichts. Aber dieses monotone Fahren, das war ganz, ganz schlimm, ja. Dann die Geräusche, das war ja öffentlicher Verkehr, wenn dich ein Auto überholt, dein Gehör ist extrem sensibel, ja, also immer, die fahren vorbei, beschleunigen dann und ich konnte es nicht mehr, ja, ich bin dann rechts rangefahren und habe einmal einen ganz, ganz lauten Schrei losgelassen, ja, weil ich einfach diese Geräuschkulisse, ich konnte es nicht mehr ertragen, ja.
Hätte es dann nichts geholfen, dass deine Begleitfahrzeuge neben dir hergefahren wären und hätten dich immer so ein bisschen unterhalten?
Aber es gibt tatsächlich, der Patrick Grüner, der müssen die Betreuer hinten einen Witz nach dem anderen erzählen, die müssen ihn beschäftigen. Ich selbst bin eigentlich eher gerne für mich allein mit meinem Elend. Sobald dann jemand mich anspricht, dann wache ich aus diesem fokussierten Zustand auf. Ja? Also ich möchte das eigentlich gar nicht, aber in dem Fall habe ich dann irgendwann versucht, selbst die Reißleine zu ziehen. Das war dann am Fernpass. Da konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich meinen Arztkollegen, den Manfred, ja, herangewunken und habe gemeint, Manfred, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt schlafen. Und er hat gemeint, also ich dachte, ich habe noch x Kilometer vor mir und er, hey, komm Thorsten, das sind nur 160 Kilometer, das schaffen wir gar, ja. Okay, komm, wir versuchen, ja. Wir ziehen es gerade durch, dann bin ich Mitternacht im Ziel und kann dann in meinem Bett schlafen, ja. Aber diese 160 Kilometer, ich bin dann weitergefahren, dann habe ich der Körper dann abgebaut, ja. Ich habe dann Schirmer Snack bekommen, das heißt meine Halsmuskulatur, ich konnte meinen Kopf nicht mehr halten. Der ist immer nach vorne runtergeklappt.
Beim Radfahren?
Beim Radfahren, ja. Und dann hat der Manfred eben eine Halskrause ausgepackt, die hat er mir dann verpasst. Mein Kinn lag dann auf dieser Halskrause und dann konnte ich praktisch so weit nach vorne schauen, dass ich ein paar Meter gucken konnte. Und so bin ich dann die letzten, ich weiß nicht, 150 Kilometer gefahren. Mit 20er Schnitt, die letzten 7-8 Stunden bin ich dann zugefahren.
Sind da schon mal Menschen gestorben bei diesem Rennen? Das ist ja eine Extremsituation.
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Es ist ja, also mach mich fertig, hey.
Es ist tatsächlich absolut extrem. Es sind viele, die auch Sekundenschlaf so haben, ja. Aber jetzt mein Rad, mein Unfall mit dem Reh war, glaube ich, eins der schwersten Unfälle, die es da gab. Ja.
Wenn man dann durchs Ziel fährt, kann man das noch genießen und feiern?
Ich habe dann bis 5 Uhr morgens gefeiert.
Ach, tatsächlich?
Mit Rotwein und allem, was dazugehört, ja. Meine ganzen Betreuer sind vor mir ins Bett, ich war der Letzte.
Krass. Ich habe von Race Around Austria noch nie was gehört. Len Sahn, sagt das was?
Ja.
Warst du da auch schon?
4-mal war ich schon in Lenzern, vor 10 Jahren das erste Mal das Triathlon, also Race Around Austria ist ja rein Radfahren und Lenzern ist einer der ältesten Ultra-Triathlons, die es gibt. Dort wird der Triple Ironman durchgeführt, also die dreifache Ironman-Distanz.
Am Stück?
Am Stück.
Also das heißt?
11,4 Schwimmen, 540 Rad und 3 Marathons laufen.
Ach, und da warst du auch schon?
Da war ich 2014 das erste Mal und die Situation war durchaus interessant, weil Denise, meine liebe Frau, die war mit Fabian im 9. Monat schwanger.
Oh.
Und wir waren dann am Mittwoch noch beim Arzt und Arzt meinte, okay, sieht gut aus. Ich hatte 3 Betreuer mit und die Vorgabe war, einer von den 3 Betreuern muss immer fahrtüchtig sein. Der Veranstalter wusste auch Bescheid, falls ich irgendwann weg bin, dann bin ich auf dem Weg in den Kreissaal.
Ach, du hättest abgebrochen?
Ja. Ja.
Aber wo ist dieses Lenzern?
Er ist leider 750 Kilometer im ganzen Norden
bei Kiel. Also super, oben. Dann ist ja auch schon egal, weil, sorry, wenn da die Wehen anfangen, du schaffst es definitiv nicht pünktlich zurück.
Richtig, aber ich hätte es versucht.
Okay. Ja. Also das Kind hat durchgehalten, es hat abgewartet.
Das hat dann noch 4 Tage, nachdem ich wieder zu Hause war, noch gewartet und kam dann.
Ja. Diese Triple-Distanz, wie lange hast du da gebraucht?
Das waren damals 39 Stunden, auch ohne Pause. Morgens um 7 Uhr war Start. Ich bin noch nie in meinem Leben so weit, also weit geschwommen. Und es gibt einen Spruch von meinem Kumpel Marc, der hat mir den gesagt, Double is fun, triple is pain. Also eine doppelte Langdistanz ist im Vergleich zu einer dreifachen Spaß zu richtig Schmerz. Und er hat recht. Wenn du 200 Kilometer Rad gefahren bist, das sind wenige, die 200 Kilometer mal schaffen, dann hast du noch 340 vor dir. Die Distanzen sind so unglaublich lang. Ja.
Ich hätte zu heulen angefangen und wäre heimgelaufen wahrscheinlich. Das packst du doch nicht.
Ja, deswegen, wenn mich dann Leute mal fragen, was denkst du denn während dieser langen Zeit?
Ja.
Du darfst gar nichts denken. Einfach machen. Ja. Also ich freue mich eigentlich, ich kann das tun, was mir Spaß macht. Schwimmen, Radfahren, Laufen und das halt über viele, viele Stunden hinweg.
Aber wenn du da aus dem Wasser steigst, du musst doch da schon fertig sein. Du bist ja noch nie vorher so eine lange Distanz geschwommen, hast du gerade gesagt?
Ja.
Wenn du da rausgehst, hallo, dann geht's ja eigentlich erst richtig los. Warst du da nicht fertig, wo du sagst, die Arme schmerzen, ich kann nicht mehr?
Ja und nein, weil die Intensität auch da, die ist dann nochmal niedriger. Man schwimmt deutlich langsamer, viel komfortabler. Man hält auch mal an. Trinkt was oder isst was, ja. Ich bin da 3,25 Stunden im Wasser. Da muss ich mir auch irgendwas zu dir nehmen. Die Arme werden schwer, ja. Aber es geht. Auch nach dem Radfahren ist auch okay. Man kann sich beim Radfahren noch gut verpflegen. Interessant wird es dann beim Laufen, weil beim Radfahren, du kannst einfach mal die Beine hängen lassen und das Rad rollt trotzdem. Beim Laufen geht das nicht, ja. Und mit jeder Laufrunde, die du absolvierst, wird Muskelkater größer, der körperliche Verfall nimmt zu, die Krampfneigung nimmt zu, da baust du dann richtig ab, ja. Und der dritte Marathon ist wirklich die Hölle dann, ja.
Die letzten 42 Kilometer, wie viele Runden musste man da laufen? Weil du sagst Runden, wie viele Runden waren
ja,
das dann?
Ja, da lachen immer viele, weil es sehr kleine Runden sind, 1,3 Kilometer pro Runde.
Ach
also
Gott.
Sprich 98 Runden. Viele, häufigster Kommentar ist, bekommst du einen Drehwurm? Nein, das sind auch beim Radfahren. Du kommst alle pauschal 10 Minuten bei deinem Team vorbei und hast die Möglichkeit, dich zu versorgen.
Zählst du dann da immer mit oder sagst du irgendwann, nee, ich zähle da gar nicht mehr die
Fahrer? Nee, das sind eher so kleine Etappen. Da habe ich ausnahmsweise auch einen Tacho dran, sonst fahre ich immer ohne. Und das sind dann Etappen, immer volle Stunden oder bis 100 Kilometer, bis 200. Und so hangelt man sich dann praktisch von Stunden oder Kilometer Zwischenzielen immer weiter, bis du dann halt irgendwann auf die letzte Runde gehst, ja.
Was war das Schwerste, Laufen, Schwimmen oder Radfahren für dich im Nachhinein?
Es ist definitiv das Laufen, weil irgendwann kommen die Krämpfe und wenn du 90 Kilometer mit Krämpfen läufst, das ist spaßfrei. Und also 2014 in Lenzan war dann noch die besondere Konstellation. Ich habe nicht aufgepasst, ich trage normalerweise ein Bufftuch, um meine Haarpracht zu schonen. Also ich habe fast eine Glatze. Ja.
Und ich wollte gerade fragen, welche Haarpracht.
Und ich habe dann nachmittags einen Hitzschlag bekommen und bei Runde 73 oder 74 hat es mich komplett zerlegt. Und ich bin dann die letzten 28 Kilometer gegangen. Ja, ich konnte nicht mehr laufen, bin dann ganz langsam gegangen und musste pro Runde, ich glaube, 2 oder 3 Pausen machen. Und das waren dann 7 oder 8 Stunden, wo ich dann da entlang geschlurft bin bis ins Ziel. Das war
heftig.
Das war hart, ja.
Welchen Platz hast du dann gemacht?
Ich glaube, ich war 7. Das war damals Weltmeisterschaft.
7.
Ja.
Wenn du die letzten 28 Kilometer nicht gegangen wärst, hättest du gewonnen.
Ich wäre vermutlich 2. geworden. Ich war nach dem Radfahren 1. Das wusste ich nicht, ja. Weil da, es war, was ich auch nicht wusste, es war Weltmeisterschaft, ja. Und nach dem Radfahren, ich bin abgestiegen und dann hat eine Kamera auf mich draufgehalten. Und dann der Kommentator und der Führende geht jetzt auf die Laufstrecke. Und ich, was? Wie der Führende? Und dann haben sie mir angeschaut, ja, du bist der Erste. Und ich, hä? Okay. Und dann, aber es gibt einen extrem starken Läufer, der hat mich dann auch nach 20 Kilometer so eingeholt. Der hat es dann auch gewonnen. Ja, ich habe es dann tatsächlich wieder gemacht. 2017, 19 und 22. 17 konnte ich dann tatsächlich gewinnen.
Du hast das Ding gewonnen.
Ja, 2019 konnte ich meinen Titel verteidigen. Ich habe es nochmal gewonnen. Und letztes Jahr waren es wieder Weltmeisterschaften. Da bin ich dann 2. geworden.
Wie lange was war deine beste Zeit in dieser Distanz, wo du sagst?
Das war, als ich meinen Titel verteidigt hatte. 34 Stunden hatte ich da gebraucht.
Warst du da genauso fertig beim Zieleinlauf wie beim Race Around Austria?
Nee, wenn du führend bist, das läuft dann wie Butter an dir runter. Also ja, natürlich, ich war kaputt, muss auf den Kreislauf aufpassen, aber mir ging's gut. Also ich musste nicht ins Sanitätszelt oder irgendwas, ich brauche keine Infusion, gar nichts. Ne? Mir geht's da eigentlich immer richtig, richtig gut. Eigentlich
du
nach allem.
Mal rechnen, ja. Du bist der beste Mensch der Welt, der das Ding gerade rockt.
Ja, muss schon zugeben, durchaus ein erhabenes Gefühl, wenn man weiß, in dem Moment, man ist der Beste oder man hat einen Guinness-Buch-Eintrag, ja. Man muss aber auch ein bisschen relativieren, es machen ja auch nicht so viele, ne? Die Community ist relativ klein. Trotzdem ist es schön, in einer Sache gut mal der Beste zu sein, ja.
Wie viele sind da mitgelaufen oder haben sich das angetan?
Das ist limitiert auf 50, weil du schwimmst im Freibad und pro Bahn, hast 8 Bahnen, 6 Leute pro Bahn. Das heißt, mehr passen auch gar nicht rein. Ja.
Wie viele Wettkämpfe machst du dann pro Jahr, wenn du so dieses Lenzan war dann der einzige in 22 oder sagst
nee,
du?
Nee, 2. ist natürlich alles mit der Familie abgestimmt, ne? Also entweder zwei solche Arten von Wettkämpfen, wo ich, sagen wir, 3 oder 4 Tage weg bin. Oder wie Racer Run Austria, wo ich eine Woche weg bin, einen. Letztes Jahr in Lenzan hatte ich dann noch 2 Wochen, 3 Wochen vorher in Colmar einen Double-Ultra gemacht. Also
2 Wochen zuvor?
2 Wochen oder 3 Wochen zuvor. 3 Wochen waren dann nur dazwischen, ja.
Das ist doch
war
krank.
Ein bisschen eng, ja, ja. Das war
aber das ist, sorry, aber das ist ja total, sorry, wenn ich es so sage, aber eigentlich bescheuert. Weil die Kraft hättest du für Lenzan wahrscheinlich besser brauchen können. Wie
das. Aber mein Fokus war Colmar, dort den Double-Ultra zu machen. Da war auch mein Ziel Weltrekord.
Was ist Double-Ultra?
Also 2 Ironman an 2 Tagen, also nicht alles am Stück, sondern 2 an 2 Tagen.
Ach so, ich laufe einen Tag einen und am zweiten Tag einen.
Ganz genau. Und der Weltrekord, der war jetzt nicht unerreichbar und das war mein Ziel. Den konnte ich tatsächlich dann aufbrechen.
Ach, den hast du auch gebrochen, diesen Weltrekord?
Den Double, den habe ich auch, ja.
Ja, jetzt helfen wir mal auf die Sprünge. Welche Rekorde hältst du denn aktuell dann alles?
Aktuell habe ich einen Weltrekord inne und ich war 2014 beim Ultracycling mal Weltmeister. Das war ein Titel.
Was hat das?
Das sind 1000 Kilometer Radrennen mit ganz vielen Höhenmetern.
Ja, das ist aber dann doch eigentlich ein Witz im Vergleich zu Race Around Austria.
Das war auch das Problem, weil das bin ich 2 Monate vorher gefahren und es lief so gut. Und das hat mich dann Race Around Austria einfach nur schätzen lassen, muss man so sagen, ja.
Und ja, aber sorry, du hast zu mir gerade gesagt, du machst da nur einen Wettkampf im Jahr, Race Around Austria, und jetzt kommst du gerade daher und sagst, naja, das habe ich dann 2 Monate später gemacht. Also mit einem Wettkampf pro Jahr ist es ja dann nicht getan. Nee,
damals, aktuell ist es so, seit beide Kinder da sind, ein längeres oder 2 kürzere Events pro Jahr.
Okay. Ja. Es ist ja ein extremer Sport, der die Körper wirklich an die Belastungsgrenze bringt. Ist dir schon mal was passiert, wo du sagtest, neben dem Schlüsselbein, hey, da wäre es beinahe, ich sage jetzt mal, in die andere Richtung gegangen?
Ja, das auch so ein Erlebnis hatte ich. Das war 2010 im September. Da war ich gerade in der Vorbereitung auf meine 2. Hawaii-Teilnahme und ich war richtig gut in Form. Mit der Familie war ausgemacht, nach Hawaii tritt ich vom Leistungssport zurück. Wir wollten dann auch Familie gründen und Kinder bekommen und war alles so getimed, dass Hawaii nicht mehr gefährdet ist. Und ich hatte noch einen Workshop in Wien und hat da gemerkt, dass ich im Rücken Schmerzen habe. Und war ein bisschen skeptisch, habe dann Dr. Google gefragt, das können eingeklemmte Nerven und sonstiges sein. Wir sind dann, als ich dann zu Hause war, bin ich gleich zum Orthopäden, der hat mir Nerv eingeklemmt, mir eine Spritze verpasst und Hawaii war erstmal nicht in Gefahr. In dem Moment war ich glücklich, allerdings am Abend kam der Schmerz zurück und ich wusste nicht, was es war. Ich bin beim Teamklinikum Nürnberg und der Werner Bruns, ein sehr guter Freund, den habe ich damals dann angerufen und er hat gemeint, was es denn sein kann. Und komm, lass eine Thrombose abchecken. Vielleicht ist da irgendwas, ne? Ich war dann beim Arzt. Der hat dann mich auch untersucht, mein Bein, weil ich auch Schmerzen in der Wade hatte. Also im Brustkorbbereich und in der Wade. Und er hat nichts gefunden. Er hat gemeint, nee, Thrombose ist auf gar keinen Fall. Und ja, dann wusste ich immer noch nicht,
ja, aber Thrombose kann ja nur entstehen, wenn ich mich nicht bewege, sage ich jetzt mal. Jetzt bist du einer, der sich ständig bewegt. Also von daher, eine bessere Vorbeugung gegen eine Thrombose gibt es ja gar nicht.
Das ist richtig, ja. Eine Vermutung war noch die lange Autofahrt nach Wien. Es war sehr heiß, dass ich vielleicht dehydriert war. Aber das konnte man ja dann mit so einem Doppler-Effekt erstmal scheinbar ausschließen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann am 22. September 2010, nachdem es nicht besser wurde, war ich dann in der Klinik, im Nordklinikum. Ich habe mich selbst eingewiesen, bin zum Glück Privatpatient und die haben mich dann durchgecheckt und wieder Blut, die haben nichts gefunden. Aber ich hatte brutale Schmerzen und dann der Chefarzt, der meinte dann, naja, bei den Blutwerten ist nur ein Wert signifikant hoch, das sind die Didymere, das deutet auf eine Entzündung hin, die war 20 Mal so hoch. Er könnte mir jetzt noch raten, ein CT zu machen, aber aus seiner persönlichen Sicht sagt er, wird wahrscheinlich nichts bringen. Ich bin dann mit dem Fahrrad wieder heimgefahren War eine furchtbare Nacht. Ich konnte nur aufrecht sitzen. Ich konnte auch kaum noch Treppen steigen. Ich war sehr kurzatmig. Mein Puls war bei 50. Die im Klinik meinten, oh, der ist aber niedrig. Ich meinte, nee, der müsste eigentlich bei 38 sein, mein Ruhepuls, nicht bei 50. Der ist erhöht. Und ich habe dann beschlossen, am 23. September ein CT zu machen. Ja, und dann hat sich eigentlich innerhalb von Sekunden, ja, mein Leben geändert. Dann gingen Lichter an und Lebensgefahr und ich dachte, was ist denn jetzt los?
Ja, ja? Du bist ja da normal dort gesessen und bist ja noch selber da hingefahren.
Ich bin mit dem Fahrrad noch hingefahren, ja, das stand dann unten. Und ich habe dann gefragt, was los ist, dann bekommst du auch keine Antwort von niemandem und bitte liegen bleiben, ist Lebensgefahr. Dann irgendwann kam Arzthelfer, der meinte, ja, ich habe eine Lungenembolie. Und ich habe gefragt, ja, was ist das? Ja, okay, ich habe dann Bandagen ums Bein bekommen. Die haben nochmal einen Ultraschall gemacht und haben dann festgestellt, ich habe tatsächlich eine Thrombose damals im linken Bein gehabt. Und als Sportler habe ich jetzt nicht eine, sondern auch nicht zwei Venen ins Bein drin, sondern drei. Und die tiefliegende, da hatte ich eine Thrombose. Und es haben sich dann schon Thromben gelöst und sind in die Lunge. Ja, und dann lag ich da, ja. Und dann kamen fünf Ärzte rein, das weiß ich noch ganz genau. Und der Oberarzt meinte dann, Herr Eckert, ist es ein Wunder, dass Sie noch leben? Ja, mit einer mittelschweren, beidseitigen Lungenembolie, das überlebt man normalerweise nicht.
Wie lange hattest du diese Lungenembolie schon?
Mindestens seit dem Wien-Workshop, also drei Wochen, ja. Das Bein, da musste ich 6 Monate lang Marcomar nehmen, Blutverdünner. Und im März in der Nachuntersuchung war die Thrombose weg. Ich hatte im Mai noch eine Nachuntersuchung und ich war praktisch scheinbar geheilt. Und war auch vom Kopf wieder frei. Im Juni, im gleichen Jahr, ich war Radfahren, habe schon gemerkt, das rechte Bein, das fühlt sich komisch an. Ich bin sofort wieder in die Klinik, hatte eine Thrombose im rechten Bein. Oh, ja. Aber diesmal frühzeitig erkannt. Und ich habe mich dann selbst eingelesen, die ganze Materie. Der Arzt hat es abgetan, ein bisschen, ja, ist heiß und durch den Sport kann das sein, dass ich vielleicht dehydriere. Ich habe von Gentests gelesen, ich wollte einen Blut- und Gentest haben und ich habe dann darauf bestanden, habe ich auch selbst gezahlt. Und der zweite hat dann gezeigt, ich habe Faktor 5 Leiden-Syndrom. Das ist ein Gendefekt, das hat jeder 20. etwa, also 5% der Bevölkerung, die meisten wissen es nicht. Typischerweise so ab Mitte 30, kommt das Gen dann langsam zum Tragen und man kann sich so vorstellen, mir fehlt ein Enzym, was die Gerinnungsbildung reduziert. Also sprich, ich habe zu dickes Blut, das bleibt an den Venen hängen und es ist wie ein Trichter und irgendwann ist es zu.
Für mich die Frage, warum hast du da mit dem Leistungssport nicht aufgehört? Weil du hast ja gesagt, den Hawaii mache ich noch mit und dann höre ich auf.
Ich habe erstmal aufgehört. Wir haben ein Haus gebaut, dann kam, wie abgemacht, dann kamen die Kinder. Aber es hat mir einfach zu sehr Spaß gemacht. Ne? Und ich wollte nicht zurück in den Leistungssport, sondern was anderes machen. Und dieses lange Radfahren, das hat mir damals schon immer Spaß gemacht. Ja. Und so bin ich ins Ultracycling reingekommen. Und somit auch in diese ganze Ultraszene eigentlich. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht dann wieder.
Wie lässt sich diese Art von Sport mit Job, du bist ja Vollzeit arbeiten,
ja,
und der Familie vereinen?
Also es lässt sich gut vereinen, zumal meine liebe Frau auch irgendwo sportaffin ist und das zum gewissen Grad auch nachvollziehen kann. Ja, wir können ja auch Sport zusammen machen. Sie hat auch schon einen Ironman gemacht.
Ach,
2009 waren wir beide in Wisconsin und sie kann es ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten mit Arbeit, ich kann meinen Tag sehr, sehr gut flexibel selbst gestalten, wann ich welche Termine mache. Ich habe keine festen Arbeitszeiten von 8 bis 17 Uhr. Ich kann auch, wenn die Kinder im Bettzimmer noch arbeiten oder vorher, ich kann es mir ganz gut einteilen. Ich bin in keinem Verein, das heißt, ich kann mittags einfach mal laufen gehen, ist eine Sache und nachmittags, wenn ich mal zwischen zwei Terminen eine Stunde Zeit habe, kann ich Radfahren gehen zum Beispiel oder schwimmen. Und mit der Familie eigentlich auch. Klassisches Beispiel, wir wollen zum Rotsee rausfahren, weil schönes Wetter ist. Einer fährt mit dem Fahrrad raus und der andere mit dem Fahrrad zurück. Also wir versuchen immer auch Wegzeiten zu nutzen.
Woher nimmst du dir diese Motivation? Ich bin ein echter Fan, aber ich hätte die Motivation, glaube ich, nicht.
Ich habe keinen inneren Schweinehund. den gibt's bei mir nicht. Ich muss mich nicht motivieren. Ich habe immer Lust, mich zu bewegen.
Wenn ich jetzt zu dir sage, so, also Thorsten, Auto lässt stehen, ich fahre das hoch, du rennst jetzt da hoch, kein Problem.
Ja, wäre ich sofort dabei.
Ich hätte mir jetzt einen Tipp erhofft an Menschen mit Motivationsproblemen. Was würdest du diesen Menschen raten?
Es auf jeden Fall anders machen, als ich es mache. Ich mache Sport sehr gerne allein, weil ich dann hab ich Zeit für mich. Ich muss den ganzen Tag in der Arbeit reden, mit den Kindern, ich muss reden. Wir spielen was zusammen. Der Sport gibt mir dann zweimal eine Stunde Freiheit. Für jemanden, der den Zugang zum Sport noch sucht, würde ich immer empfehlen, in der Gruppe zu trainieren. Weil, wenn es heißt, um 18 Uhr treffen wir uns zum Laufen und außen ist nieselt leicht, andere warten ja auf dich, ne? Dann lässt sich keiner lumpen und du gehst hin.
Gibt es noch was Krasseres? Also gibt es noch was, wo du sagst, also da habe ich mich noch nicht hingetraut?
Ja, ein letztes Mal möchte ich mich nochmal an die Grenze bringen. Also es gibt einen DK-Ultra, einen 10-fach-Ironman. Das ist so das längste und größte, was du machen kannst, ja, in dem Ultra-Bereich. Der DK-Ultra Continuous, also die 10-fache Distanz, alles am Stück, das möchte ich einmal machen. Ich war dafür schon zweimal angemeldet, dann kam eben Corona, hat es nicht stattgefunden. Und dieses Jahr, am 1. September, ist in Italien fällt der Startschuss. Dort findet so ein Wettkampf statt und dafür bin ich gemeldet.
38 Kilometer schwimmen, 1800 Kilometer Fahrrad fahren, 420 Kilometer am Stück laufen.
Ganz genau. Das will ich einmal in meinem Leben machen.
Mit welcher Zeit rechnest du da?
Es ist schwer. Ich habe 14,4 Tage Zeit. Und wenn ich mir ein paar, also als Anhaltspunkt ein paar Athleten nehme, 9 bis 10 Tage könnte realistisch sein. Aber ich kann es absolut nicht einschätzen. Ich kann schwimmen, weiß ich, das bekomme ich irgendwie hin. Das dauert halt. Radfahren, weiß ich, schaffe ich auch. Aber das Laufen, ich kann das Laufen nicht einschätzen, ob ich überhaupt laufen kann, ob ich gehen muss, ob ich überhaupt gehen kann. Ich weiß es nicht, ja. Genau das ist auch der Grund, wieso ich es machen möchte, weil ich es einfach nicht weiß. Das ist eine Erfahrung, ja.
Machst du dir jetzt da im Vorfeld bei der Planung, wir planen jetzt gerade ein bisschen schon ganz klar aus, nach dem Schwimmen schlafe ich mal eine Stunde.
Also ganz grob ist die Idee, wenn abends Schwimmstart ist, ich schwimme, ich weiß es nicht, sagen wir 14 Stunden, ich möchte das durchschwimmen, durch die Nacht, gehe dann aufs Rad und möchte nachts auf dem Rad bei Bedarf dann 1,5 Stunden immer schlafen. Und beim Laufen ist eigentlich der Plan, ich weiß nicht, ob es aufgeht, gar nicht mehr zu schlafen, sondern nur noch wie bei Race Around Austria Powernaps zu machen von 20, 25 Minuten. Warum? Ich habe ganz, ganz große Angst, wenn ich beim Laufen dann irgendwann mich hinlege und schlafe, dass meine Muskulatur kalt und steinhart wird und ich überhaupt nicht mehr gehen kann. Und da ist die Idee, kurzer Powernap, ich habe einen Physio dabei, der muss in der Zeit meine Muskulatur warm halten.
Ja, aber kannst du da schlafen, während der da an deinen Beinen rummassiert? Das geht doch nicht.
Ich werde es dann sehen. Ich denke, ich kann schlafen, weil ich glaube, ich in einem Zustand bin, ich werde so hinüber sein, dass wenn ich mich hinsetze, vermutlich sofort einschlafe. Ja. Aber ich weiß es nicht, das wird ein Experiment.
Und wie trainierst du da drauf?
Gar nicht. Ich kann das nicht trainieren.
Aber
das
du ist musst alles. Doch zumindest mal sagen, jawohl, und jetzt gehe ich in, keine Ahnung, in diesen See und Rotsee, keine Ahnung was, und da schwimme ich jetzt mal und schaue mal, ob ich überhaupt 38 Kilometer schwimmen kann.
Nee, mache ich nicht.
Ja, du weißt ja, dass ich, vielleicht schaffst du nur noch.
Also vielleicht schaffe ich es nicht, ja. Ich bin sehr confident, ja, dass mein Körper, dass ich es körperlich schaffe. Das bezweifle ich überhaupt nicht. Es ist eher die mentale Sache. Wie gehe ich da mental daran? Und auch jetzt, wenn ich laufe, es kommt automatisch, stelle ich mir Situationen vor, wie schlecht kann es mir denn gehen beim Laufen? Oder wie gehe ich dann damit um? Dass ich jetzt schon einen Automatismus habe, wie ich dann reagieren könnte, wenn ich zum Beispiel Blasen habe und echt nicht mehr auftreten kann.
Stimmt, die kommen ja
wenn
auch.
Wenn der Fuß größer wird, ja, der schwillt an, brauche ich größere Schuhe. Ne? Ich mache mir dann Gedanken, okay, welche Schuhe nehme ich dann mit, ja, die mehr Platz bieten. Oder beim Laufen, die wenigsten, es gibt welche, ja, ich gehöre nicht dazu, die komplette Strecke wirklich durchlaufen können, also durchjoggen können, ich kann es nicht. wie gehe ich dann damit um, wenn ich nur noch gehen kann, ja, wenn ich nur noch mit 3,5 km/h vorankomme, ja, dass ich trotzdem mein Ziel, ich möchte einfach nur die Ziellinie erreichen, auch wirklich erreiche. Also ich mache mal weniger um die meine körperliche Fitness Gedanken, eher das Mentale. Das war auch nach Lenzan zum Beispiel. Ich habe mich körperlich sehr schnell erholt, aber du musst mental sehr tief gehen. Ja? Wie gesagt, wenn du 90 Kilometer lang mit Krämpfen läufst, du musst mental echt kämpfen. Ja?
Du hast ja bis dato alles geschafft. Nochmal, Weltrekord in, zähl's nochmal auf, ich kann es mir gar nicht merken.
Das waren ja nicht immer die Ziele, ja, die kamen dann halt. Den Weltrekord beim Quinthubel, beim Fünffach, den wollte ich damals, ja, hat hervorragend funktioniert, super Team. Muss ja auch 5 Tage lang gut laufen. Den Weltrekord letztes Jahr beim Double in Colmar, habe ich mir vorgenommen, habe ich tatsächlich auch geschafft, ja. 2014 Weltmeister beim Ultracycling, das war eher Zufallsprodukt. Das war mein erster richtig langer Wettkampf. Der lief dann auch ganz gut. Ja. Und aktuell Zweiter oder Vize-Weltmeister bei einem Triple, wo ich letztes Jahr in Lenzan teilgenommen habe. Ja. Nochmal, es ist schön zu gewinnen. Es ist ein überragendes Gefühl, wenn du als Erster über die Ziellinie gehst. Aber ich trete jetzt nicht an, um Erster zu werden. Ich möchte, wenn ich über die Ziellinie bin, möchte ich das Gefühl haben, ja, Thorsten, das war eine gute Leistung, das war gut und damit bin ich zufrieden.
Gibt es irgendwas, was du in deinem Leben jetzt im Nachhinein anders machen würdest?
Apple-Aktien kaufen, ja. oder Vergleichbares.
Neo, dass du hergehst und sagst, hey, ich würde jetzt gerne zu mir als 16-jährigen Knopf hingehen und sagen, hey, Junge, jetzt leg mal den Alkohol weg. Die Zigaretten weg, dass du wahrscheinlich nie geraucht hast, ist klar, steht außer Frage.
Also ich trinke zu viel, ja, aber ich habe tatsächlich noch nie geraucht.
Ja. Ja, aber dass du hingehst und sagst, so, und jetzt legst du mal das Bier auf die Seite und du fängst jetzt mit 16 mit dieser ganzen Lauferei an, weil darin bist du gut, das kannst du. Würdest du das machen oder würdest du sagen, nee, es war alles richtig so und auch, dass ich mit 27 erst da angefangen habe?
Es war alles richtig so. Ich muss zugeben, ich würde nichts, aber wirklich nichts in meinem Leben auch jetzt anders machen wollen, weil ich permanent zufrieden bin. Jedes Jahr mache ich mit Denise einen kleinen Rückblick und ich bin jedes Mal erneut erstaunt, welche schönen Dinge wir alles erlebt haben und was wir gemacht haben. Und ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich habe irgendwo das Gefühl schon, wo ich klein war, dass irgendwo so eine schützende Hand über mich ist. Und eigentlich auch, wenn irgendwas nicht gut läuft, es sich immer alles zum Guten wendet. Man kann vielen Sachen ja auch Gutes abgewinnen, ja. Dieses Schlüsselbeinbruch, der zweite, ja, ich konnte dann nur Rad fahren, hatte dann die entsprechende Radform, um auch dieses Rennen zu beenden. Und auch da kann man positive Sachen abziehen. Es ist viel Mindset, ja, wie du auch mit Rückschlägen umgehst und was dich dann auch stärker macht. Ne? Jetzt muss man auch sagen, ich habe auch unglaublich viel Glück und ich sehe das auch. Ich habe einen tollen Job, einen guten Verdienst, wir haben gesunde Kinder, ja, ist auch nicht selbstverständlich. Eine glückliche Ehe, du wirst lachen, wir haben noch nie gestritten, wir hatten noch nie einen Streit.
Echt?
Echt. Jetzt könntest du sagen, ist er langweilig? Ja,
trotz dieser Belastung, wenn man dann mal wieder eine Woche irgendwo ist und quer über die Alpen läuft.
Genau, ja. Aber meine Frau ist letztes Jahr quer über die Alpen gelaufen, ja. Da war ich dann mit den Kindern allein zu Hause.
Ach, die macht das auch?
Die hat eine Alpenüberquerung zu Fuß gemacht, ja. Aber jetzt nicht so in dem extremen Bereich. Und ich bin einfach dankbar, dass alles so ist, wie es ist. Und ich würde mein Leben nichts ändern wollen, ja.
Wenn jetzt jemand neugierig ist und sagt, Mensch, ich würde da im September gerne zuschauen, hast du eine Homepage oder kann man das irgendwo verfolgen? Ich habe auch gehört, du hast ein Buch unter anderem geschrieben. Wo kann man mehr über dich erfahren?
Ich bin auf Social Media so gut wie gar nicht präsent, weil ich mache das alles für mich. Könnte man vielleicht besser vermarkten, ich tue es nur nicht. Ich habe einen Instagram-Account mit Michael zusammen im Kopf eines Triathleten, aber auch da sind wir nicht allzu präsent. So heißt auch das gleichnamige Buch.
Das
kann man kaufen oder als Kindle-Version sich runterladen. Aber ansonsten kannst du es nur auf der Homepage von Ultra Triathlon Italy verfolgen Oder was ich immer gerne mache, ich mache eine WhatsApp-Gruppe auf, wo dann meine Betreuer immer so ein bisschen Bilder oder Status reinstecken. Das ist aber jetzt, sagen wir mal, eher was Privates, was ich dann mache. Ne?
Drei Menschen, mit denen du einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein. Sprache komplett egal. Mit welchen Menschen würdest du gerne einen einzigen Kaffee trinken?
Ja, da die Frage wusste, konnte ich mir jetzt zum Glück im Vorfeld Gedanken machen. Ja. Der erste Mensch ist ganz glasklar meine Oma. Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und war jeden Tag bei ihr. Ich bin praktisch bei ihr aufgewachsen und habe ganz viele tolle Erinnerungen. Ja, noch einmal mit ihr eine Milch oder einen Kaffee trinken, das wäre richtig, richtig schön. Dann ist mir eine ganz gute Idee gekommen, mit wem ich mal gerne einen Kaffee trinken gehen würde wollen. Das ist vielleicht eine blöde Antwort, aber mit mir selbst. Ich habe immer nur meine Perspektive, aber mich mal als Mensch zu erleben, also vielleicht als kleines Kind, da könnte ich jetzt einen Fabian anschauen, der mir, glaube ich, sehr ähnlich ist, oder auch als Jugendlicher oder auch jetzt als Erwachsener, ein Gespräch mit mir selbst fände ich auch mal interessant.
Sprichst du bei den Wettkämpfen mit dir selbst?
Ja, ja.
Motivierst du dich dann? Komm und jetzt mach und Arschbacken zusammen.
Ja, ein bisschen anders. Viele in der Sportpsychologie, die sagen immer, man muss immer positiv denken und die Negativen wegschieben oder muss sich irgendwas vorstellen. Ich bin einer anderen Meinung. Ich bin der Meinung, du kannst die negativen Gedanken zulassen. Du kannst den Schmerz zulassen, den du hast. Aber mach einfach weiter. Du darfst nur nicht stehen bleiben. Mach einfach weiter. Und das ist so mein Credo. Ne? Ich weiß, ich höre nicht auf, auch wenn es weh tut.
Wer wäre die dritte Person?
Da könnte ich jetzt ganz viele aufzählen, mit denen ich gerne einen Kaffee trinken würde wollen. Albert Einstein, Aristoteles. Aber witzigerweise kam mir dann Thomas Tuchel in den Sinn. Man könnte auch Nagelsmann oder einen anderen Fußballtrainer nehmen, der bei diesen Wirtschaftsunternehmen Bayern München gearbeitet hat. Mich würde es echt brennend interessieren, wie es da hinter den Kulissen wirklich aussieht. Ja. Man bekommt ein bisschen was mit, aber wie groß dieser Druck ist und wie so ein Trainerleben tatsächlich abläuft, das würde mich echt interessieren.
Was ist dein Lebensmotto?
Liebe, was du tust und tu, was du liebst.
Ja, lieber Thorsten, wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen, dass du am 1. September die Zehnfachdistanz machen kannst. Ich möchte nicht mit dir tauschen und ich denke, keiner einzige unserer Zuhörer, du freust dich da drauf, gell?
Ja klar, das ist eine Riesensache. Das mache ich voraussichtlich nur einmal in meinem Leben und ich muss aber auch zugeben, ich freue mich dann auch, wenn ich hoffentlich die Ziellinie überschreite und dann schlafen kann.
Wir drücken dir jedenfalls alle erdenklichen Daumen. Schön, dass du heute da warst und uns ein bisschen staunen hast lassen. Mach's gut und ja, bis bald.
Ja, Harry, hat Spaß gemacht, ja, besten Dank.
Ja, und wir hören uns bald wieder, liebe Zuhörer, bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.